Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Ich bin sehr müde.
Damit starten wir, in eine neue Woche.
Neue Woche, neues Glück, neues Format, nachdem wir festgestellt haben, unsere Timelines sind nur noch voll mit immer der gleichen Rotze, seitdem Twitter oder X sich so geändert hat, dass ich nur noch Überfälle, Verprügelungen, Shoyoka und irgendwelche Nippelflashes reinbekomme.
Ja, und Tiere, auch Tiere. Also, also entweder wahlweise Menschen werden von irgendeinem Tier angefallen.
Ja, genau.
Oder Tiere fressen sich gegenseitig auf. Das habe ich auch noch gerne.
Ja, genau, das habe ich auch. Aber es ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist nicht mehr unser Twitter.
Nein.
Deswegen haben wir entschieden, wir machen ein neues Format in unserem geilen Podcast.
Ja, man muss jetzt sagen, du hast es ein bisschen entschieden, weil du hast es ja letztes Mal, ich weiß nicht, haben wir es im Podcast?
Wir haben es, glaube ich, haben wir es nicht im Podcast
besprochen? Haben wir es live besprochen oder hast du mir das nur?
Ich habe dir das erzählt, dass ich eine Idee habe für einen Podcast.
Ich lass mal einen Podcast machen.
Genau, lass mal einen Podcast machen. Und zwar sind wir ja alt. Das bedeutet, wir haben sehr viel Lebenserfahrung und haben auch schon sehr viel mitgemacht. Und wir beschäftigen uns in unserem Job ja eigentlich sehr viel mit Popkultur. Deswegen haben wir unsere Redaktion, also ich habe unsere Redaktion gebrieft, dass sie doch für jedes unserer Lebensjahre die wichtigsten popkulturellen Ereignisse zusammenfassen wollen. Und dann, also ich habe sie selber noch nicht gesehen. Und dann lese ich die vor und dann haben wir dazu vielleicht was zu sagen.
Ja.
Vielleicht ist das ja spannend.
Ich frage jetzt gerade mal. Und fangen wir dann, wo fangen wir an?
Ja, jetzt bin ich ja leider ein bisschen älter als du. Das heißt, theoretisch fangen wir 1971 an.
Okay.
So, und wenn es richtig gut läuft, dann haben wir ein Jahr lang was zu tun.
Geil.
Und wenn du es nicht gut findest, dann darfst du dir was überlegen. Wir sind ja ein experimenteller Podcast. Podcast, genau. Wir sind ein experimenteller Podcast. Was bedeutet, wenn es dir nicht gefällt, bin ich überhaupt nicht böse, dann sagst du das einfach und dann darfst du dir überlegen, wie die nächste Folge aussieht.
Das ist auch geil. Wir machen einfach jetzt jede Folge ein neues Konzept. Wir machen einfach eine Tüte Buntes.
Ja, genau. Ein Kessel Buntes von den drei Damen vom Grill.
Ja.
Berlines Lichtfest. Festival of Lights.
Okay.
Das ist ganz geil.
Kennst du das? Berlin. Nee, ist es das? In Hamburg gab es das auch mal. Da haben sie immer so auf allen möglichen Häusern so blaue.
Ja, genau. Das haben sie hier auch. Das ist jetzt im 20. Jahr. Haben sie ja die ganzen krassen Häuser, so unter den Linden und so. Dieses Tor, große.
Dieses Dings.
Genau, dieses Dingsbums-Tor da. Das wird richtig krass beleuchtet. Immer mit so. Also jedes Jahr haben die andere Themen. Und das ist schon ziemlich cool. Also ich werde da heute hingehen, wenn das Wetter mitspielt. Im Moment ist noch trocken. Ich hoffe nicht, dass es regnet.
Ah, hier in Hamburg ist richtig gut. Ich war eben auch schon draußen. Kannst einfach so nur im Sweatshirt rumlaufen. Sind, glaube ich, so 16 Grad oder so. Was? Sonne. Ne, ich habe so einen kleinen Spaziergang gemacht. Bisschen frische Luft mal, bisschen Sonnenstrahlen, ne? Damit hier das, wie heißt es, Vitamin D.
Aber das richtig rauskommt.
Genau.
Ja, genau, aber wir können ja nochmal gucken, weil wir können ja unsere alten Gewohnheiten sollten wir nicht aufgeben. Hatte ich Social Media mäßig diese Woche irgendwas erreicht?
Ja, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es
schon schlecht.
Nein, ich weiß nicht, ob es in deiner, ich schätze nicht, dass es in deiner Bubble aufgetaucht ist, aber es gibt eine Riesenkontroverse um so ein TikTok-Video, wo es um eine Matheaufgabe geht mit einem Fisch. Hast du das, ist das zufällig bei dir aufgeploppt? Und man muss ja, ich glaube, ich habe es schon häufiger zugegeben, dass jetzt Mathematik ist jetzt nicht unbedingt, gehört nicht zu meinen Stärken, nicht unbedingt zu meinen Leidenschaften. Deswegen ist die Gefahr sehr groß, dass ich da, dass ich bei sowas schnell auf dem Holzweg bin. Aber also, das ist eine Matheaufgabe. Und die ist aber als Satz formuliert. Also die ist, ne, da steht nicht irgendwie Zahlen oder sowas, sondern da steht, also, ein Fisch wiegt 4 Kilo plus die Hälfte seines Körpergewichts. Wie viel wiegt der Fisch?
Ein Fisch wiegt 4 Kilo
plus die Hälfte seines Körpergewichts. Wie viel wiegt der Fisch? Und ey, es ist so eine Eskalation, weil die Leute sich so, also das hat so eine Tante gepostet, die offensichtlich, habe ich jetzt dann festgestellt, was auch naheliegend ist, irgendwie Mathe-Nachhilfe anbietet und halt wahrscheinlich sich gedacht hat, okay, sie macht so ein Video, damit das eben, ne, viral ist. Aber es ist so krass, also die hat, glaube ich, 10 Videos dazu gemacht, jedes Mal irgendwie nochmal erklärt, wie das Ergebnis ist und warum. Also weil intuitiv, und das war auch sofort meine Idee, hätte ich gesagt 6, also ja. 4 Kilo plus die Hälfte seines Körpergewichts. Aber das ist anscheinend falsch. aber ich muss ganz ehrlich sagen, und es ist irgendwie so Mathematik dritte Klasse oder sowas, ich steige auch durch ihre Erklärung nicht durch. Also es ist wirklich, es hat mich ja, so hart getriggert.
Wie ist denn das richtige Ergebnis?
Ich glaube, sie, also 8.
4 Kilo plus die Hälfte seines Körpergewichts.
Ja, ich kann es dir jetzt, es ist eine super, super simple Aufgabe und man kommt sich, also ich habe wirklich auch schon an mir gezweifelt, aber wenn du nach dem Podcast mal noch Langeweile hast und mal Fisch, TikTok, Matheaufgabe googelst, wirst du mit Sicherheit auf diese Videos kommen. Es ist der Vorhof der Hölle unter diesen Videos, was da in den Kommentaren abgeht. Die Leute hauen sich die Köpfe ein, das ist wirklich krass.
Okay, aber ja, das ist krass.
Ja, also der Mechanismus ist ja nicht es gibt ja manchmal auch auf LinkedIn so komische Posts, wobei Leute, die so einen Scheiß auf LinkedIn posten, blockiere ich dann immer direkt. Ja, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall in den letzten Tagen mir so rauf und runter durch mein TikTok-Feed gerattert. Sonst, ja, keine Ahnung, ich habe ungefähr 378.000 Tweets oder TikTok-Videos oder so darüber gesehen, wie scheiße der neue Joker-Film sein soll.
Stimmt, das habe ich auch gesehen.
Und ich kann es gar nicht fassen, weil der erste war für mich einer der geilsten Filme der letzten Jahre. Also ich hab den, glaube ich, 2 oder 3 Mal geguckt, weil ich den so krass fand. Den zweiten jetzt habe ich noch nicht gesehen, aber er muss angeblich ja unfassbar scheiße sein.
Ja, soll sehr viel gesungen werden, habe ich, glaube ich, mitgekriegt.
Ja, also ich, keine Ahnung, ich habe jetzt so häufig gehört, dass er scheiße ist, dass ich ihn, glaube ich, gar nicht mehr unvoreingenommen sehen kann, aber ich werde es trotzdem machen. Und apropos Film, ich habe es diese Woche, bin ich den Schritt gegangen und du hast mir ja den Link geschickt zu dieser Bruce Springsteen Disney Plus Doku und ich habe ja vor längerer Zeit schon Disney Plus das Abo gekündigt, weil es ist einfach super wenig geguckt und ich gehe jetzt dazu über, mir den ganzen Scheiß mit Werbung reinzuziehen. Ich habe mein Netflix-Abo umgestellt auf das mit Werbung und ich habe jetzt das Disney Plus-Abo wieder neu abgeschlossen, aber auch mit Werbung.
Okay.
Weil ich sehe es nicht mehr ein, irgendwie so viel Kohle dafür zu bezahlen, um dann einmal im Jahr da irgendeine Serie zu gucken. Mal gucken, ich probiere das jetzt mal eine Zeit lang aus. Wenn es mich zu sehr nervt, dann stelle ich es wieder um.
Ja, ich weiß nicht. Ich denke da einfach nicht drüber nach. Dann stört mich das gar nicht.
Ja, aber du hast es ja im Gegensatz zu mir auch schon geschafft.
Was habe ich geschafft?
Ja, also du hast es ja schon geschafft. So genau. Kohle-technisch.
Du bist doch aufgestiegen. Du bist doch jetzt hier
Multikulti bin ich.
Nee, du bist jetzt hier Großkonzernchef.
Ja.
So, also ich würde jetzt nochmal erklären, ganz kurz, wie es abgeht, was abgeht. Wir haben 12 bis 15 popkulturelle Ereignisse aus dem Jahre 1971. Und ich werde gleich vorlesen, das Ereignis und quasi, was es damit auf sich hat. Und vielleicht haben wir dazu zu was zu sagen, vielleicht haben wir da nichts zu sagen. Also es könnte ein relativ kurzer Podcast werden, wenn wir nichts dazu zu sagen haben. Oder halt ein langer, weil wir uns komplett austauschen. Ich glaube, das könnte sehr interessant und sehr spannend sein. Ich weiß es aber nicht. Aber wir testen. Also fangen wir mit dem ersten. Also damit du erstmal weißt, in welchem Jahr wir uns begeben. Also 1971 habe ich geboren, ne? Habe ich einfach mal geboren, ne? So, neben mir Elon Musk, Lance Armstrong, Johnny Knoxville. Und die Chancen standen eigentlich nicht schlecht, dass er Michael, Thomas oder Stefan. Ach so, ich wurde dort auch geboren und meine Chancen standen nicht schlecht, dass ich Michael, Thomas oder Stefan hätte geheißen können, denn das waren die drei beliebtesten Jungennamen in Deutschland 1971. Aber 1971 ist noch viel mehr passiert als nur das. So, 1971 wurde Vier Fäuste für ein Halleluja gedreht. 1971 war auch das Jahr von Vier Fäuste für ein Halleluja, der in der DDR unter dem Namen Der kleine und der müde Joe erschien. In der Bundesrepublik startete der Film zwar erst am 25. Mai 1972, aber weil er 1971 gedreht wurde und wohl einer der besten Filme von Terence Hill und Bud Spencer ist, gehört er natürlich auf jeden Fall hier in die Liste. 12,267 Millionen Zuschauer sahen sich dann im Kino in Deutschland an. Terence Hill, ein Profi-Pokerspieler, mehrfach ohrfeigt und dabei immer wieder sein Revolver.
Naja, das Ding, okay.
Stimmt. Bud Spencer und Terence Hill, unsere Namensgeber. Unsere Namensvettern eigentlich. Stimmt. Eigentlich unsere Namensvettern. Ich mochte ich mochte Bud Spencer lieber als Terence Hill.
Ja, der kommt halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen der gemütlichere halt von den beiden, ne?
Ja, und ich mochte die einzelnen Filme von Bud Spencer also auch lieber. Also sie nannten ihn Mücke, dann das mit dem Alien, weiß ich gar nicht, wie der hieß. Egal. Aber trotzdem fand ich die Filme früher echt lustig.
Ja, ich wollte jetzt gerade schon sagen, auch bei diesem Vier Fäuste für ein Halleluja, also die haben ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel, 20 so westernmäßige Dinge, ja, 20 vielleicht nicht, aber 10. Ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Ich weiß immer nicht, welcher ist. Also sie nannten ihn Mücke, kriegt man noch einigermaßen hin, weil das ist halt mit diesem, da ist er ja dieser Football-Coach, glaube ich, ne? Oder Football-Spieler.
Genau. Ja, der Football-Spieler.
Aber ich finde diese, also gerade wo sie beide mitspielen, also na klar, ne, es gab ja auch hier so, gibt es hier auch einen, wo sie beiden so Polizisten sind?
Ja, genau.
Aber ne, also alle, die so in diesem gleichen Setting spielen, so westernmäßig, finde ich, die kann man super schnell verwechseln. Ich weiß immer nicht, welcher Film.
Aber das ist lustig, es gibt gar nicht so viel Western. Von denen. Ich habe gerade die Liste auf.
Okay, dann liegt es vielleicht daran.
Also nee, warte mal, also es gibt hier Vier Fäuste für ein Halleluja, Die rechte und die linke Hand des Teufels, Zwei vom Affen gebissen, Zwei Missionare und das war's in Western. Mhm. Ansonsten haben die alles möglich.
Ja. Also, ja, ich meine, die Filme sind schon cool. Ich habe die damals, ich habe die nicht so viel geguckt tatsächlich. Ich durfte ja früher nicht so viel Fernsehen.
Ja.
Und da kommt vielleicht jetzt wirklich ins Spiel, dass ich ja erst dann ein paar Jahre später geboren bin. Und also gerade der jetzt, ne, dann, ja, als der für mich jetzt so irgendwie relevant vom Alter her geworden ist, war der natürlich auch schon relativ alt. Aber klar, ich meine, dieses Ding mit dem, wo er halt immer diesen Revolver rauszieht, ihm eine Ohrfeige verpasst, Revolver wieder rein und so. Ich meine, die Szene hat man natürlich, das kennt man natürlich.
Ja.
Ist ja schon Kult.
Was ich faszinierend finde, ist, ich habe die Filme alle richtig gut, also nicht richtig gut in Erinnerung, sondern als richtig gut in Erinnerung. Und ich habe schon häufiger den Fehler gemacht, dass ich Filme, die ich von früher richtig cool fand, dass ich gedacht habe, den gucke ich mal, den fand ich schon immer richtig cool. Und dann habe ich ihn angeguckt und dann fand ich ihn richtig scheiße.
Ja, ich weiß, das Thema hatten wir auch schon mal bei einem, ich glaube, es ist auch einer deiner, also ich weiß nicht, ob Lieblingsfilm, aber ich...
Bei dem Blood-out.
Ja. Den, das habe ich nämlich auch mal gemacht, den habe ich irgendwann mal, ich glaube, bei Prime Video kann man sich den reinziehen oder sowas. Und Alter, du, ich meine, ich habe den Film früher abgefeiert ohne Ende, ne? Ich habe, für mich war das so, als würde ich da mitspielen. So schön als Mittelstandskind in Hamburg. Ja,
schön so aus wie so
ein East LA. mit den Chicanos da durchs Ghetto cruisen. Aber ey, du kannst dir das nicht mehr reinziehen. Also es ist wirklich, es ist so fremdschämmäßig, finde ich.
Stimmt. Also ja, wir haben da jetzt schon wirklich schon mal drüber gesprochen, jetzt erinnere ich mich. Weil da habe ich auch die Geschichte von meinem wirklich traurigsten Moment eigentlich meines Lebens, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und zwar gibt es einen Film, der heißt Dr. Doodle auf der Suche nach der Purpurschnecke. Und das ist so ein, ich glaube, aus den 50er Jahren oder so. Und der ist übrigens 3,5 Stunden lang. Und ich habe den immer als Erinnerung gehabt, als einer der schönsten Filme meines Lebens. So, und dann habe ich vor 2 oder 3 Jahren, habe ich gedacht, so, ach, Der war so schön, der Film. Jetzt sage ich seit so vielen Jahren, dass es einer der schönsten Filme meines Lebens war. Gucken wir mal. Ich habe nach 10 Minuten ausgemacht, weil es nicht zu ertragen war.
Ja, ein paar Sachen muss man einfach so in Erinnerung behalten.
Ist ähnlich wie mit, das ist ähnlich wie wenn du glorifizierte Menschen von dir triffst. Also ich habe früher mal in einer Produktionsfirma gearbeitet für Enjoy Radio. Haben wir so ein TV-Format gemacht für die. Und ich war früher Hardcore-Kiss-Fan. Kiss fand ich richtig geil. Und dann waren wir auf einem Viva-Kometen. Und da durften wir Kiss interviewen. Und dann habe ich mich schon richtig gefreut, habe gedacht, so, Alter, geil, Kiss, die größten Menschen auf diesem Planeten, zack. Und der eine hatte so leichte Drogenprobleme. Und dann kommen die also, sollten die zu uns kommen oder wurden die zu uns gebracht, wo wir aufgebaut haben. Und dann sagt der Begleiter von dem zu dem einen noch so, ey, bitte Kopf runter, weil Decke, bitte Kopf runter. Und das ist halt der, leichte Drogenprobleme hatte. Und der ist einfach ist er frontal, weil die ja immer diese Plateauschuhe an, dann ist er frontal gegen diesen Deckensturz gelaufen und musste erstmal neu geschminkt werden, weil er sich eine richtige Delle in seinen Kopf geknallt hat. Und da war für mich die Glorifizierung von Kiss in einer Millisekunde, bam, weg. Also ähnlich ist das mit Film. Deswegen hier unser Tipp, wenn ihr Sachen aus der Vergangenheit als sehr, 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 sehr schön empfindet, versucht es nicht zu wiederholen. Ja. Wenn es um Unterhaltungssachen geht.
Aber um jetzt aufs Thema zurückzukommen, Bud Spencer und Terence Hill natürlich schon immer noch
Legenden.
Lustig.
Aber wie gesagt, ich fand die einzelnen Filme mit ihm cooler. Cooler nicht, aber die fand ich so Plattfuß am Nil und solche Sachen. Ich fand ihn halt immer cooler als Terence Hill. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich damals schon wusste, dass ich irgendwann genauso fett bin wie er. Wer weiß. Du wärst eigentlich richtig der gute Terence Hill-Imitator.
Ich?
Ja, komm.
Naja, deswegen haben die sich ja auch nach uns benannt.
Genau, Augenlasern, damit du keine Brille mehr trägst und dann let's go.
Ja.
Sie nannten ihn Nobody, dein Film. Stimmt, der hat auch diesen doofen Lucky Luke-Film gemacht.
Ja, klar, die haben auch schon so ein paar grenzwertige Sachen
gemacht. Ja. Also das auf jeden Fall.
Das ist so wie hier Mike Krüger und
Thomas
Tommy zwei Nasen tanken super, oder?
Ach ja,
wie so ein Scheiß.
Oh Gott, ey. So, wir springen lieber mal zum nächsten Thema. So, 1971 ist außerdem Disney World wird eröffnet. Bereits 1965 hatte Walt Disney höchstpersönlich angekündigt, einen gigantischen Freizeitpark namens Disney World in Florida zu eröffnen. Nach seinem Tod 1966 übernahm sein Bruder Roy diesen ambitionierten Plan, der schließlich 1971 Wirklichkeit wurde. Am 1. Oktober 1971 eröffnete Disney World offiziell seine Pforten. Und der Eintritt betrug 3,50 Dollar. Allerdings war das auch wirklich nur der Eintritt für den Park. Alles andere, wie etwa eine Achterbahnfahrt, kostete extra. Inzwischen dank All-Inclusive-Tickets undenkbar, obwohl bei Disney World und Co. auch längst nicht mehr alles wirklich inklusive ist im All-Inclusive. Warst du schon mal in Disney World?
Nee. Das Einzige, was so ein bisschen in die Richtung kommt wahrscheinlich, ist, ich war jetzt letztes Jahr halt da in diesen Universal Studios und in diesem Park. Nee, aber Disney World war ich noch nicht.
Also es lohnt sich, also ich finde, es lohnt sich, wobei du bist auch nicht der Hardcore-Star Wars-Fan, ne?
Nö, Hardcore nicht.
Also für Star Wars-Fans ist es halt richtig, richtig geil. Also ich war sowohl in Frankreich, also in Paris, als auch in Anaheim. Nee, nicht Anaheim. Wo ist die BlizzCon immer gewesen? War die in Anaheim? Die war doch in Anaheim, oder?
Sie war einmal in Anaheim auf jeden Fall. San Diego war sie sonst auch. Also die allererste war in San Francisco, meine ich.
Nee, dann war ich in Anaheim. Und da ist ja auch ein Disney Park und die Star Wars Welt ist halt ultra krass. Also die haben halt auch richtig geile Technik heute und so. Aber ich glaube, für Disneyland oder Disney World brauchst du halt wirklich 3-4 Tage, um dir wirklich alles angucken zu können.
Ja.
Also es ist halt auch richtig Abzocke, also so richtig Abzocke. Aber doch, das ist schon cool.
Ja, es ist ultra, also ich weiß nicht, also ich kann mir wahrscheinlich, ich schätze mal, dass es wahrscheinlich jetzt noch teurer ist als dieses Universal-Ding, aber also Universal Studios, als wir da waren, wenn du jetzt halt, wir haben so eine Ticket-Kategorie gekauft, ne, wo du halt dich nicht überall irgendwie direkt hinten anstellen musst, sondern wo du halt so Fast-Lane-mäßig. Aha. Und ich glaube, wir haben für 3 Leute ein bisschen über 600
Euro
bezahlt. ist schon heftig, finde ich.
Ja, es ist auch total krank. Also bei dem Anaheim-Ding, weil da ist nämlich das Star Wars Land oder wie auch immer das heißt, ist da aufgemacht worden und da hatten sie halt so einen neuen Ride, wo du halt im Millennium Falcon, glaube ich, fliegen konntest. Und da bin ich mit einem der Künstler hingegangen und da wollten wir nur das sehen und haben jeder 200 Euro ausgegeben.
Ja,
aber sind dann halt wirklich hin, Star Wars Land einmal komplett durchgelaufen und nach 2 Stunden wieder raus.
Ja, aber, also gehst du da rein in diese Fahrdinger?
Da ja. Also das ist okay. Ja nur, also es gibt 2 verschiedene. Einmal, also nee, es gibt mehrere, aber als wir da waren, gab es 2 verschiedene. Und das sind ja keine Rides wie eine Achterbahn oder so, sondern es ist eher so elektronisch alles, ne?
Ja, ja.
Und du hast halt wirklich das Gefühl gehabt, den Millennium Falcon zu steuern. Also, weil es halt einfach technisch gesehen, das war so krass, war geil.
Ja.
Und was ich halt mag, ist, Disneyland ist wie so ein Wimmelbild. Also das muss man ihnen halt wirklich zugute halten, ne? Du läufst da durch und du entdeckst immer so ultra geile Details. Das liebe ich.
Hm.
Und dann kommt irgendeine Figur und sagt, für $15 darfst du ein Foto mit mir machen.
Ja, ich habe ja auch dieses eine geile Bild mit Shrek und der Prinzessin, keine Ahnung, wie sie heißt, aber ja.
Fiona.
Naja, gut, das Konzept ist schon sehr ähnlich. Ich frage mich, ob noch irgendwas aus 1971 in dem Ding in Orlando da steht, aber wahrscheinlich haben die mittlerweile alles abgerissen und neu gemacht, ne? Wahrscheinlich, oder irgendein Kiosk vielleicht noch oder so.
Also ich glaube, dass die haben ja alle dieselbe Hauptstraße, also die Main Street, wo auch immer die Parade und so dann ist. Und ich glaube halt schon, dass die vielleicht nicht mehr die Originalhäuser ist, aber dass die genauso ist wie vor 50 Jahren, vor 60, vor 40 Jahren. Also das ist schon. Und auch das Schloss, Cinderellas Schloss, ist ja auch in jedem Dings da. Also das ist schon geil. Also ich fand, in Paris war ich tatsächlich 2 Tage. Und also es ist schon cool. Man darf halt auch da wieder nicht drüber nachdenken, was man dafür eigentlich ausgibt.
Ja.
Und was ich ganz schlimm finde, ist, das Essen ist richtig, richtig räudig da.
Ja, ja. Das war in einem Universal-Ding auch.
Und in Paris haben wir dann auch noch den Fehler gemacht, dass wir in so ein Disney-Hotel gegangen sind. Und das war halt so Touristenabzock. Es gab halt Buffet, aber das war das schäbigste Buffet, was ich je gegessen habe. Aber hat halt richtig Geld gekostet. Also das ist so, aber trotzdem, einmal im Leben sollte man, finde ich.
Ja, ich weiß nicht, hier in Paris, keine Ahnung, hätte ich dir, also ich, mal sehen, vielleicht kriege ich ja nächstes Jahr nochmal einen USA-Urlaub durch, dann machen wir es vielleicht da noch.
Vielleicht kriegst du ja nochmal Urlaub.
Ja.
Sonst macht ihr Frankreich, ist auch schön. Oder Japan. In Japan gibt es auch ein Disney.
Ja.
Du, in Tokio ist auch geil.
Ja.
Begeisterung. Du kannst natürlich auch nach Malta fliegen. Da gibt es das Popeye-Land. Also das Popeye-Dorf. Das Popeye-Dorf, wo sie den Film Popeye gedreht haben.
Ja, du hast schon mal davon erzählt, glaube ich.
Ja, ich will unbedingt...
Aber es scheint ja nachhaltig Eindruck hinterlassen zu haben. Von daher...
Ja, aber es liegt auch tatsächlich daran, dass ich den Film kenne. Also ich kannte den Film und dann... Auch da wieder gleich denselben Fehler gemacht. Wir sind in dieses Popeye-Land gegangen. Also, nee, Popeye-Dorf. Da ist halt wirklich das Dorf, wo sie den Film gedreht haben. Immer mit Robin Williams. Und dann sind wir raus, nach Hause. Dann habe ich den Film erstmal gesucht und wollte den gucken. Und das war auch ganz schlimm. Nach 3 Minuten habe ich den wieder ausgemacht. Wir waren früher einfacher zu beeindrucken als heute.
Ja.
So. 1971 erscheint Dirty Harry. Wesentlich weniger witzig, aber nicht weniger ikonisch ist Clint Eastwoods Rolle als Dirty Harry, in die er 1971 das erste Mal schlüpfte. Eastwoods Jagd nach einem psychopathischen Serienkiller ging auch deshalb in die Filmgeschichte ein, weil Eastwood als zynischer Cop mit ebenso ungewöhnlicher wie effektiven Ermittlungsmethoden die Bösewichte zur Strecke bringt. Bevor Eastwood allerdings überhaupt eine Chance erhielt, seine ikonischste Rolle zu spielen, sollte Frank Sinatra Dirty Harry spielen, verletzte sich allerdings kurz vorher an der Hand. Steve McQueen, Paul Newman und John Wayne wollten die Rolle ebenfalls nicht spielen, sodass Eastwood sie bekam. Der Rest ist Filmgeschichte. Habe ich.
Kenne ich natürlich, aber habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Echt nicht? Musst du unbedingt mal machen. Also, es gibt aus meiner Sicht gibt es zwei Filmserien, also es gibt mehrere, aber die keine haben mich so geprägt wie Dirty Harry und Charles Bronson, Ein Mann sieht rot.
Ein Mann sieht rot ist einfach auch so ein geiler.
Ja, oder Death Wish. Death Wish war ja der Ursprung aller Rachefilme. Also diese ganzen Geschichten, die es jetzt gibt, Equalizer oder wie sie alle heißen, sind ja, also Death Wish war das erste, Charles Bronson als übler Rächer.
Okay. Ja. Also wie gesagt, ich habe die Filme nicht gesehen. Ich weiß natürlich, und diese Geschichte, dass er so ein bisschen zufällig dass ne, eigentlich andere Leute schon für die Rolle geplant waren und er dann aber halt so ein bisschen einspringen musste, das hatte ich auch schon mal gehört. Und ich meine, so gesehen natürlich krass, weil ich meine, der ist ja bis heute, mittlerweile glaube ich ja auch fast mehr als Regisseur am Start. Aber natürlich krasse Karriere, die das so nach sich gezogen hat.
Ja, ich finde, er hat auch, also ich kenne keinen Film, wo er nicht irgendwie so eine krasse Rolle hatte. Ja. Also er hat immer so sehr, ja, so glorifizierte Rollen.
Ja, aber, also immer sehr krasse Charaktere einfach, so.
Ja.
Oder häufig jedenfalls. Ja. Ja, schon ein guter Typ.
Also wenn du fünfte Wahl bist, das muss ich doch auch triggern.
Ja, ist ja die Frage, ob er das in dem Moment wusste oder ob das dann jetzt so im Nachhinein irgendwann rausgekommen ist. Ich meine, sie werden ihm das da in dem Moment vielleicht nicht unbedingt erzählt haben. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann hinterher ist es dir wahrscheinlich auch scheißegal. Und ich meine, den anderen ist es jetzt auch nicht unbedingt schlecht gegangen danach.
Das stimmt. Mochte ich alle. Steve McQueen fand ich cool. Bayern Steve McQueen, weiß ich gar nicht. Fällt mir jetzt gar kein Film ein. Paul Newman fand ich auch cool. Und John Wayne fand ich nicht so cool, weil ich keine Western mochte.
Ja, das, aber ja, nicht, was ich weiß, ich kann mich erinnern, dass mein Vater hat früher auch gerne mal so Western geguckt. Da habe ich dann manchmal daneben gesessen, aber es war auch, habe ich nie so einen richtigen Bezug dazu. Außer natürlich der mit dem Wolf tanzt, ne?
Das, ja. Und Brokeback Mountain, nicht zu vergessen.
Der mit dem Wolf tanzt, Alter, das ist der Film, der 5 Stunden.
Ich habe den tatsächlich nicht gesehen.
Brokeback Mountain?
Weder Brokeback Mountain noch der mit dem Wolf tanzt. Ich traue mich an diese ultralangen Schinken. Ich habe auch noch nie Titanic gesehen, weil ich einfach denke, so, Alter, 3,5 Stunden ein Schiff gucken, wie es untergeht, schwierig.
Also der mit dem Wolf tanzt ist schon cool. Also den kann man sich schon mal reinziehen, irgendwie jetzt vielleicht irgendwann mal im Winter, so wenn es früh dunkel wird oder sowas. Was da teilweise ein bisschen nervt, finde ich, ist, dass die ja dann manchmal über längere Zeit so halt indianisch sprechen und dann ist es immer mit Untertitel.
Ja, stell mir vor, sie hätten keinen Untertitel. Das wird viel schlimmer. Das fuckt mich so ab, wenn es Filme gibt, wo die ausländisch sprechen oder nicht deutsch sprechen, nicht ausländisch, nicht deutsch sprechen und es keinen Untertitel gibt.
Ey, das fuckt mich so ab. Ja, okay. Ja, aber dann, also wenn das wirklich so ist, dann gehört das ja manchmal, also ist es ja quasi wie so ein Stilmittel, dass du es auch nicht verstehen sollst. Weißt du, das.
Ja, aber es ist halt wirklich so, die reden was. Und dann gibt es manchmal Filme, da hast du eine etwas längere Phase in einer fremden Sprache. Und dann switchen die erst ins Englische. Und du denkst so, Alter, was soll das?
Ja, ich ärgere mich bis heute, dass ich kann ja auf Netflix, wie heißt das? Narcos? Narcos, ne? Eigentlich interessiert mich das voll. So, ich finde es richtig geil, aber ich kann mir das nicht reinziehen, weil die ganze Zeit nur Spanisch reden.
Ja, gar keinen Bock drauf.
Also und ich verstehe auch nicht, wieso die das nicht vernünftig synchronisieren.
Geld.
Die 95% der Dialoge sind in Spanisch und du liest die ganze Zeit nur Untertitel mit. Das ist.
Ja, die wollen das halt authentisch machen, dass du halt das Gefühl hast, live dabei zu sein, wie er da sein Geschäft
macht. Da müsste es doch mittlerweile eigentlich so ein KI-Tool geben. Vielleicht könnte ich das ausdribbeln. Dass mir das so
lässt einfach ChatGPT lässt du einfach laufen und sagst bitte, nee, wobei, du hast doch S23 oder S24?
S24.
Ja, dann kannst du das parallel dazu laufen lassen. Der Übersetzer dir das, während du es guckst.
Na ja, mal gucken.
Jetzt kommt was für dich. Die Sendung mit der Maus startete. Am 7. März 1971 wurde zum ersten Mal die Sendung mit der Maus ausgestrahlt, die seitdem von Armin Maywald moderiert wird und es auf über 2500 Episoden voller Lach- und Sachgeschichten geschafft hat. Alles, was wir über Brennnesseln, Tschernobyl, die Bundestagswahl, den Bau von Flugzeugen oder das alte Rom wissen, haben wir der Maus zu verdanken. Ohne sie wüssten wir nicht, wie die Löcher in den Käse kommen oder die Streifen in die Zahnpasta oder wie die Zahnpasta überhaupt in die Tube kommt.
Richtig.
Ja.
Ja. Das, also von den 2000 irgendwas Folgen habe ich bestimmt 1200 gesehen oder so. Ich weiß nicht, nein, ja, so viele auch nicht. Aber Das war so mein, ne, wie gesagt, ich kann es immer nur wieder betonen, ich durfte früher nicht so viel Fernsehen, aber Sendung mit der Maus war natürlich immer, das war immer so ein fester Bestandteil. Lief ja, glaube ich, samstags oder sonntags immer.
Sonntags, morgens um.
Genau, irgendwie also. Vormittags, ja, und das war immer fester
Termin. Fand den Elefanten am geilsten.
Ja, ach, ich weiß nicht, an der Sendung, also alles war geil an der Sendung, ja. Also geil im Sinne.
Und zum Schluss war, das war kyrillisch.
Ja,
das war,
cool. Serbo-Kroatisch.
Ja, genau, wo ich dachte so, okay, super. Also aus heutiger Sicht so, warum? Aber hey, cool, dass man auch mal andere Sprachen gehört hat zumindest.
Ja, also auf jeden Fall.
Gibt es die heute noch?
Ich glaube, die gibt es immer noch, ja.
Aber wir haben sie bestimmt in 3D gemacht, weil es cooler ist. Das hasse ich sowieso. Hast du das schon mal gesehen, dass diese ganzen Serien von früher, die Kinderserien, gibt es jetzt alle auch in 3D? Heidi, Biene Maja und so weiter.
So schlimm. Ja, das ist scheiße. Für mich war der größte Bruch war, als die irgendwann mal bei der Sesamstraße die Sprecher geändert haben.
Ja.
Dass sie, also da hatten die nicht mehr die gleichen Stimmen. Da war für mich vorbei.
Fühle ich total. Also der erste Bruch war, als Samson und Tiffy dazugekommen sind und Held von Bödefeld.
Wieso Samson und Tiffy? Die waren doch immer schon dabei, oder?
Nee, die waren in der Original-Sesamstraße natürlich nicht.
Naja, also nicht in der amerikanischen.
Genau.
So. Ja, gut. Ja.
Und ich durfte sogar einmal, weil die wurde ja in Hamburg produziert, da durfte ich einmal dahin.
Ja, ich war auch mal da.
Ja, das war geil. Einfach mal Samson und Tiffy sehen.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die da eine Sendung aufgezeichnet haben, aber ich glaube ja. Mein Vater hat ja mal beim NDR gearbeitet und ich glaube, der hat das damals irgendwie organisiert.
Ja, und der wusste schon, warum du keinen Fernsehen gucken darfst.
Ja.
Der hat verzappt.
gerade auf dem End beim NDR laufen, ja. Naja, das war dann deutlich später irgendwie.
Ja, aber das war.
Da war ich 16 schon.
Da wolltest du einmal im Samsung-Kostüm rumlaufen.
Ich wollte einmal da rein und mal gucken, wie es da drin riecht.
Das muss so übel stinken.
Ja.
Oh, Samsung und Tiffy.
Und dann da gab es noch diese, wie hieß diese Schnecke nochmal? Die ist nur ganz selten, aufgetaucht.
Ja, die Schnecke Fienchen, Herr von Bödefeld und Samsung. Es ist so, wenn du dir mal anguckst, die amerikanischen Figuren, Oscar, Schlemiel und wie sie alle heißen. Bibo. Und wir machen Samson, Tiffy, Herr von Bödefeld und Fienchen.
Aber ich weiß nicht, also ich fand die nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Ich fand Tiffy schlimm. Tiffy hat mich richtig aggressiv gemacht.
Ja. Naja, aber haben die nicht, also gibt's bei den Amerikanischen, gibt's doch auch so, gibt's da nicht auch einen, der immer so abnervt? Und ich meine, Bibo ist ja auch ein bisschen weird drauf.
Ja, ja. Samson sollte ja das Gegenstück zu Bibo sein.
Ja.
Naja. Ich fand Schlemi cool. Hey, mit seinem Zeh kaum.
Ja, ey, da gibt es so lustige Sachen, auch mit Grobi, also Grobi. Der
Grobi war auch großartig.
Ja, ich meine, es gibt so dieses eine, das haben sie so mehrere Sachen gemacht, wo er in dem Restaurant arbeitet und immer durch diese Schwingtür kommt. Ja, naja.
Und die Was-passiert-dann-Maschine von Ernie und Bert fand ich auch cool.
Ja.
Oh, jetzt kommen wir in den kulinarischen Bereich. Die erste McDonald's-Filiale in München. Am 4. Dezember 1971 hat McDonald's seine erste deutsche Filiale in München eröffnet. Genauer gesagt gleich neben dem Fußballstadion in Obergiesing. Allerdings gab es damals erstmal nur 6 Produkte. Hamburger, Cheeseburger, Pommes, Kaffee, Cola und Limo. Dafür kostete der Hamburger damals nur 95 Pfennig.
Geil.
Ja,
echt, 95 Pfennig, aber das...
Habe ich gar keinen... Also ich durfte nie zu McDonald's. Ich glaube, wir haben einmal einen Geburtstag... mit Essen von McDonald's oder bei McDonald's gegessen. Ansonsten war McDonald's tabu.
Ja, bei mir auch. Das war mindestens genauso tabu wie Fernsehen. Eigentlich noch tabuer. Also ich war auch immer nur, also ich hatte dann, also wenn man ganz viel Glück hatte, war man halt mal bei einem Freund auch zum Geburtstag eingeladen, ne? Weil dann so die ganz durchgeknallten haben dann ihren Kindergeburtstag bei McDonald's gefeiert.
Ja.
Ich muss sagen, ich fand es damals, wenn ich mal da war, ich fand es gar nicht so lecker. Also war zwar cool, da irgendwie hinzugehen, aber nur, weil ich es halt sonst nicht gekriegt habe. Aber ich fand es jetzt nicht, ich mochte auch ganz lange, also die Burger fand ich immer irgendwie merkwürdig. Ist eigentlich jetzt, also was heißt jetzt, aber dann irgendwie erst später, so als Erwachsener, da fand ich das cooler als Kind.
Ja, ich mag bei McDonald's gar nicht so viel Sachen. Ich mag nur den Hamburger Royal, Käse und den McRib und Chicken McNuggets. Alles andere finde ich gar nicht so cool.
Aber komisch, naja, wobei, eigentlich nicht so komisch, aber ich hatte jetzt nur gerade überlegt, warum die wohl die erste Filiale in München aufgemacht haben und nicht irgendwie so Frankfurt oder sowas, weil das, also Frankfurt ist ja jetzt eigentlich nochmal so ein bisschen mehr amerikanische Soldaten auch und so, ne, das hätte man jetzt gedacht. Aber.
Ich kenne das Stadion in Obergiesing auch nicht.
Ich auch nicht, keine Ahnung. Also
das Olympiastadion wird es nicht sein.
Ich weiß nicht, ich glaube, die McDonald's-Filiale, in der ich am meisten war in Hamburg, war
Niendorf. Wie heißt sie? Der McDrive. Wie heißt die große Straße? Von Niendorf in die Stadt rein war ein großer McDrive auf der rechten Seite und dahinter war eine Tankstelle.
Ja, die Tankstelle ist davor. Oder davor. Ja, der nicht, sondern da bei mir, da in Wandsbek, da im Carré.
Okay.
Oder natürlich Gänsemarkt.
Gänsemarkt auch immer gerne. Ja. Nee, bei mir war es tatsächlich der in Niendorf. Ich weiß, wie heißt die Straße denn?
Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf.
Aber da immer nachts nochmal kurz einen Abstecher, weil die hatten ja bis 4 Uhr auf oder so. Und wenn es ganz hart war, hier nicht Horner Kreisel, sondern wenn du Richtung Bergedorf rausfährst auf die B5, da war hinten rechts ein Burger King oder ist immer noch ein Burger King. Der war auch immer gern genommen.
Ja, ist meistens rechts. Wenn du im Auto hinfährst.
Stimmt. Ja, entschuldige bitte.
Aber was mich wundert, die haben ja ein paar Filialen auch wieder zugemacht. Ne? Also Gänsemarkt gibt es ja schon lange nicht mehr. Dann Mundsburg, da an der Ecke gab es auch, war auch immer ein McDonald's. Das ist jetzt ein Burger King. Das finde ich, noch wilder, dass da McDonald's rausgeht und stattdessen Burger King reinkommt.
Ich glaube aber in der Stadt lohnt sich das. Guck mal, da gibt es einen Five Guys am Gänsemarkt, da gibt es einen hier vom Blockhaus, gibt es den Blockburger-Laden, gibt es da auch.
Hä, am Gänsemarkt gibt es Five Guys?
Mhm.
Okay. Ich war sehr lange nicht mehr in der Stadt, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, weiß ich nicht, auf jeden Fall gibt es da den Jim Blockburger, den gibt es da auch.
Stimmt.
Und dann gibt es bestimmt in der Europapassage auch McDonald's.
Ich finde Mac ist gut.
Und das es gab schon. Hier Mönckebergstraße, das war der krasseste.
Ja, stimmt. Den gibt es auch, glaube ich, immer noch.
Ja, das war der krasseste in diesem richtig geilen Haus.
Ach so, nee, stimmt, der ist weg. Ja, jetzt weiß ich, welchen du meinst. Nee, da ist jetzt, aber da ist Starbucks jetzt drin.
Na toll.
Also, naja.
So, das erste kommerzielle Arcade-Spiel mit Computer Space erschien 1971 das erste kommerzielle münzbetriebene Arcade-Spiel, mit dessen gierigem Schlund das Taschengeld unzähliger Kids landet. Gebaut wurden die Automaten von Nutting Associations und der leitende Entwickler von Computer Space hieß Nolan Bushnell. Okay, dieser Name klingt bekannt, kein Wunder, kurze Zeit später gründete Nolan Bushnell Atari. Aber das ist Stoff für das Jahr 1972. Der Spielablauf von Computer Space ist simpel. Der Spieler lenkt ein Raumschiff, muss zwei UFOs abschießen und dabei ihren Geschossen ausweichen. Bedeutsam ist Computer Space deshalb eher, weil es das allererste Arcade-Spiel ist. Kurze Zeit später folgt dann Pong, wo der Spielautomat allerdings vorerst nur an der Stanford ist. Kenne ich gar nicht. Also sagt mir auch gar nichts. Pong sagt mir natürlich was. Atari sagt mir auch was. Aber nee, sagt mir gar nichts. Dann durftest du aber bestimmt auch nicht spielen, ne?
Nee, nicht so wirklich. Aber also ich habe trotzdem sehr früh gezockt, weil ich halt immer, ich war halt immer bei Freunden. Haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich war ja eigentlich, also jede Minute, die ich nicht zu Hause sein musste oder konnte, bin ich halt irgendwie unterwegs gewesen. Und war halt viel bei Freunden, die hatten dann teilweise C64, aber so richtig dann mit dem Amiga 500 so angefangen. Nee, aber also nie im Leben hätten meine Eltern eine Spielekonsole sowieso nicht und auch keinen. Mein Vater hatte relativ früh einen PC, so ein 286er, auf dem halt auch so, ja, keine Ahnung, war ein bisschen wie so eine Dampfmaschine aus heutiger Sicht. Aber und da gab es so ein Text-Adventure drauf, das habe ich manchmal gespielt. Das musstest du wirklich nur, das bestand nur aus Buchstaben und Zeichen und du musstest das so mit den Pfeiltasten irgendwie steuern. Das war so ein bisschen wie Dungeons and Dragons, aber halt wirklich nur mit Text. Also es war total abgefahren.
Okay, das ist krass. Ich hatte das Glück, dass ich einen Vater hatte, den das ultra fasziniert hat, also diese ganzen Gaming-Sachen und so, der es aber nicht konnte. Und hat er, weil ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ich sage, warum hatten wir eigentlich das alles? Weil er wollte eigentlich immer, dass ich rausgehe, aber wir hatten trotzdem, ich hatte einen Atari, ich hatte ein Pong-Gerät, und hatte dann auch jeden Commodore. Und er, dann hat er mir das ja gesagt, er sagt so, ja, ich fand das so faszinierend, aber er war halt zu doof dazu. Und er fand das so cool, wenn er mir dabei zugucken konnte, wie ich das gespielt habe, was er nicht spielen konnte. Okay. Das war mein Glück. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank.
Ja, also mein Vater hat sich auch immer sehr für Technik interessiert. Also wir hatten immer sehr viele Sachen sehr früh, bis auf den Fernseher.
Aber wenn er beim NDR gearbeitet hat, verstehe ich das überhaupt nicht.
Ja, das war auch ein bisschen später dann erst. Aber wir haben, wir hatten sehr lange, also glaube ich, sehr lange auch einen Fernseher noch, wo du immer vorne hinrennen musstest, um umzuschalten. Weißt du, der hatte keine Fernbedienung, sondern da musstest immer so einen riesen Knopf drücken. Aber wir hatten zum Beispiel sehr früh Videorekorder und so Kram oder auch eine Videokamera. Aber so mit Daddeln, nee, das war nie so ein Thema.
Ja, vor allem, wie groß das früher alles war.
Ja.
Also der Fernseher wog 400 Kilo.
Ja, und du brauchtest halt, also deswegen brauchtest du ja auch so riesen, aber auch so TV-Möbel. Also du musstest ja richtig viel Zeug da unterbringen. Oder auch deine Stereoanlage. Ey, das waren ja drei oder vier so fette Kästen, die musstest du ja alle überall.
Heute hast du das fand ich sowieso krass. Ey, und dann brauchtest du dies noch und das noch und einen Equalizer und das war alles so riesen Kisten. Dann mussten die auch noch zusammenpassen, dann hatten die unterschiedliche Abmessungen, das war alles richtig nervig.
Ja.
Technik war der heißeste Scheiß bei uns. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Aber ja, das ist jetzt auch eine Nummer zu früh für mich in Sachen Gaming hier. Also das sagt mir alles überhaupt gar nichts. Also,
aber Pong weißt du, was das ist?
Ja, klar. Aber das habe ich auch nie wirklich gespielt. Also dann irgendwann später mal im Computerspielmuseum oder sonst wo. Keine Ahnung, aber.
Wie du einfach sagst, dass ich alt bin.
Das ist gerade mal drei. Nein, ich meine nur, dass so, dazu habe ich jetzt irgendwie keine.
Aber zunächst dazu. Hast du was? Starbucks startet. Im März 1971 wurde die allererste Starbucks-Filiale in Seattle eröffnet. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch keinerlei Pläne, damit die Weltherrschaft im Bereich der überteuerten Mitnehmcafés mit fancy Namen an sich zu reißen. Aber Seattle erwies sich als perfekter Nährboden für diese Kette, die von vielen geliebt und von vielen gehasst wird. Inzwischen gibt es über 29.000 Filialen in mehr als 70 Ländern. Und unsere Sprache ist Umschöpfung wie Venti, Cappuccino, Grande, reicher oder ärmer, je nachdem, ob man Starbucks liebt oder hasst.
Ja. Warst du da mal in dieser Filiale?
Nee. Als ich in Seattle war, habe ich mich für Kaffee nicht so interessiert.
Sondern für Kiffen, oder?
Nee, gar nicht da. Also da war Starbucks für mich so. Starbucks ist in mein Leben getreten vor 10 Jahren oder so erst.
Ja, bei mir auch. Spät. Also tatsächlich in Amerika, glaube ich. Ich habe das hier in Deutschland nie so wahrgenommen. Aber in Amerika hast du es ja auch wirklich.
Ja, genau, bei mir war es auch Amerika.
Weil dann dachte ich auch so, es gehört irgendwie dazu.
Was ich halt lieb bei Starbucks sind halt, dass sie völlig übersüßte, kalte Cafés haben. Das finde ich halt, das liebe ich.
Ach so, halt. Kalte, ja, also die du
aus dem
Kühlschrank, ja, ja.
Ja, genau.
Ich dachte, die du da kaufst.
Nee, ja doch, aber ich trinke ja keinen Kaffee eigentlich. Ja. Aber bei Starbucks gehe ich hin und hole mir schön ein Eislatte mit allen möglichen Süßsachen drin. Das finde ich halt cool. Und dann sind ja vor, weiß ich nicht, 5 Jahren, 6 Jahren, sind diese, hier gibt es auch schon länger, diesen kalten Kaffee von Emmy, von Starbucks und so weiter. Das ist ja meine Droge.
Ja.
Kann ich ja permanent trinken.
Ja, meins ist es nicht so. Aber ja, ich glaube, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube tatsächlich, als ich das erste Mal bei der CES war in Las Vegas, da habe ich immer so, da gab es im Hotel kein vernünftiges Frühstück und dann bin ich halt immer morgens zu Starbucks gelatscht und habe mir da irgendwie was geholt. Und ja, ich meine, ist jetzt auch sehr, also ist ja alles irgendwie auch schon medial durchgekaut, aber ist natürlich tendenziell auch krass überbewertet. Also der Kaffee ist halt einfach echt nicht gut, finde ich. Den du da kriegst, dafür ist es ultra teuer und das einzig Gute ist, es gibt den überall. Aber
ja, was ich halt cool finde, und das gefällt mir an internationalen Ketten, also im Food-Bereich, dass alles überall fast gleich schmeckt. Also ja. Wenn du in einem Land bist, wo du nicht weißt, wo du essen gehen sollst, weil ja, keine Ahnung, du Angst hast oder was auch immer, dann du gehst
Durchfall zu bekommen.
Genau, du gehst zu McDonald's, da bestellst du was und es schmeckt exakt egal, wo du bist. Und das mag ich sehr gerne. Und das finde ich bei Starbucks halt auch cool. Du kannst immer dasselbe Getränk nehmen und es schmeckt fast identisch.
Ja.
Und deswegen, das haben sie gemacht. So. Das Nike-Logo wird designt. Der Swoosh gehört zu den weltweit bekanntesten Marken. Dabei ist es eigentlich ziemlich simpel und wohl genau deshalb auch so ikonisch. Aber wie viel Arbeit kann so ein Logo schon gewesen sein und wie viel Honorar ist dafür wohl angemessen? Richtig, $35, denn genau so viel hat die Designstudentin Carolyn Davids 1971 für ihre Kreation bekommen.
Ja, gab es da nicht hinterher noch sogar irgendwie so einen Rechtsstreit, dass sie dann nachträglich irgendwie noch mehr Kohle haben wollte oder so?
Das weiß ich leider
nicht. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber es könnte jetzt könnte ein bisschen gelogen sein, aber irgendwie ist mir so.
Ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ne, ich glaube nicht, dass sie sich dafür sehr viel Mühe gegeben hat.
Naja, es steht ja in dem Text schon drin. Also klar, das wirkt jetzt mega einfach, aber das ist ja gerade die Riesenkunst bei so einem Logo, halt irgendeine Aussage oder irgendwas, was man damit verbindet, auf so einen einfachen Nenner zu bekommen. Klar, kann jetzt sein, dass dir das zufällig irgendwie gelingt, wenn du morgen.
Ist aber so mit dem Stift abgerutscht, hat gesagt, genau. Oh, hier ist ein Logo.
Geil, das ist es. aber krass auch, dass das schon so früh war, ne? Das hat man gar nicht auf dem Zettel irgendwie. Also, weil als ich angefangen habe, mich für Nike zu interessieren, da war ich wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, 14, 15, 16 oder so. Da war das ja schon, schon 15 Jahre her oder so.
Ja. Das ist krass, ne? Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du kriegst jetzt einen Job und jemand sagt zu dir, ja, ich brauche hier für meine neue Marke, brauche ich ein Logo, baue mal ein Logo. Und dann kriegst du $35, was ja für damalige Verhältnisse, glaube ich, gar nicht so schlecht war. Also $35.
Nö, wahrscheinlich war das so sozusagen als Stundensatz oder wie auch immer, als Honorar generell war das wahrscheinlich schon okay. Aber ja.
So, und dann entwickelt sich die Marke über Jahre zu einer der weltführenden Sportmarken. Du denkst dir nur so, Alter,
Ja, gut, aber was, ja, du kannst natürlich, also die Lösung könnte jetzt sein, dass du immer auch mit in deine Verträge rein verhandelst. Dass
mir gehören 5% der Firma.
Naja, ja. Also gibt ja Leute, die so arbeiten, gerade bei Startups oder sowas, die nicht so viel Kohle haben, die dann sagen so, ich mache hier das und das für euch. Und wenn du aber der Meinung bist, die Firma wird erfolgreich oder so, dann, weiß ich nicht, sagst du halt, okay, gib mir 2% der Firma. Und wenn du Glück hast, wird daraus Amazon.
Ja.
oder so.
Bei Nike.
Ja. Ja, solche Modelle gibt's ja schon. Also.
Ja, ich mache das jetzt auch nur noch.
Ja, gut, das ist aber die Gefahr für dich liegt halt darin, dass natürlich aber aus 80% der Puden nichts wird und du dann als Teilhaber von nichts bist. Das ist halt.
Ja, das Schlimme ist ja auch, dass quasi die Sachen, die richtig groß werden, dass man ja meistens gar nicht glaubt, dass die überhaupt funktionieren können. Also ich hätte nie geglaubt, zum Beispiel, dass ein Buchshop wie Amazon, dass das mal richtig fett wird. So. Oder diese Lieferservice vom Nachhauseessen liefern. Also hier Flink und sowas alles. Wir haben einfach auch nicht gedacht, dass das mittlerweile, hey, let's go.
Naja, ja gut, aber da muss ja vorsichtig sein. Also ich weiß nicht, ich habe das jetzt in den letzten Monaten nicht so richtig verfolgt. Also nicht irgendwie so Podcast oder sowas gehört. Klar, die haben eine hohe Verbreitung, aber ich meine, Kohle verdienen tun die alle nicht.
Ich glaube auch nicht. Also die meisten sind ja auch relativ schnell wieder.
Ja, genau. Also das, Beide, ne? Das ist ja das gleiche wie bei den ganzen Rollern zum Beispiel. Da sind ja mittlerweile, klar, du hast teilweise noch diese unterschiedlichen Marken, so Voi und Tier und was weiß ich, aber mittlerweile haben die sich ja alle gegenseitig aufgekauft. Also es gibt ja, glaube ich, nur noch zwei oder so größere, denen jetzt der ganze Bums da gehört. Und auch bei diesen ganzen Food-Sachen, hier Get Here zum Beispiel, hat sich ja, glaube ich, aus Deutschland wieder zurückgezogen. Die gab es ja eine Zeit lang auch mal. Ich glaube, die einzigen, bei denen es einigermaßen funktioniert, ist halt Uber Eats.
Mhm.
Volt, weiß ich nicht genau.
Ich glaube, Volt funktioniert aber auch ganz gut.
Aber also als Businessmodell ist das schon auch ziemlich schwierig. Also da dauerhaft irgendwie mit Kohle zu verdienen, ist nicht so ganz einfach. Da gibt es schon attraktivere Sachen. So, Amazon zum Beispiel. Wobei die ja auch jahrelang keine Kohle verdient haben. Also jetzt mittlerweile sind die halt natürlich ultra erfolgreich, aber das sah ja am Anfang auch nicht so aus.
Das stimmt, jetzt ist Amazon Weltherrschaft sozusagen.
Ja, schon ein bisschen, ne? Also ja, jetzt auch nicht so sehr wie Google, würde ich mal sagen, oder Microsoft, weil die halt einfach nochmal auch eine andere Durchdringung haben, so ins Privatleben der Leute rein. Aber gut, auch Amazon hat ja mittlerweile Produkte, was weiß ich, Alexa und den ganzen Krempel.
Ja, ich glaube, Amazon weiß mehr über uns als viele anderen. Weil sie wissen ja auch wirklich, wofür du wie viel Geld ausgibst. Weil bei Google und so wissen ja nur, wofür du dich interessierst.
Ja, kommt drauf an. Also wenn du mit Google Pay oder sowas zahlst, wissen sie natürlich im Zweifel auch. Aber gut, ja, also das sind, glaube ich, jetzt Nuancen, die das... Wie kam jetzt darauf? Achso, über das Nike-Logo, ja.
Sehen wir das etwas abgeschweift, ne? Aber so. So. Der Bundesliga-Skandal von 1971. 1971 wollten sich sowohl Arminia Bielefeld als auch Rot-Weiß Oberhausen den Verbleib in der ersten Bundesliga, was man natürlich mit ausreichend Toren und gut Spielen sicherstellt. Oder man besticht einfach gegnerische Teams, damit sie absichtlich schlecht spielen. Aber da hatten sie ihre Rechnung ohne den damaligen Präsidenten von Kickers Offenbach. Der hatte Beweise für diesen Skandal gesammelt und präsentierte heimlich angefertigte Tonbandschnitte. Die zweifelsfrei die Bestechung bewiesen. Insgesamt wurden 2 Trainer und 52 Spieler sanktioniert, was einen der größten Skandale bedeutet, die Bundesliga jemals. Arminia Bielefeld wurde rückwirkend. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Zu der Zeit habe ich mich noch gar nicht mit Fußball auseinandergesetzt. Also habe ich auch nie vorher gehört. Den einzigen Bundesliga-Skandal, den ich kenne, ist dieser Wettskandal, den es mal gab.
Ja, habe ich auch noch nie vorher gehört. Aber war ja auch vor meiner Zeit.
Das stimmt, da warst du.
Und man muss jetzt sagen, es sind auch dann, also ich weiß nicht, ob seitdem erst vielleicht, aber zumindest aus heutiger Sicht jetzt auch Clubs, die, also weißt du, es sind nicht Bayern München und Werder Bremen.
Rot-Weiß Oberhausen, Arminia Bielefeld kommt.
Ja, gut, also Rot-Weiß Oberhausen kennt man auch noch so, aber es sind jetzt irgendwie keine Clubs, die in den Jahren danach offensichtlich irgendwie eine wichtige Rolle gespielt haben, jetzt so in der Bundesliga oder so.
Na, können wir skippen. So, letzter Punkt für 1971. Die einzige niemals aufgeklärte Flugzeugentführung. Am 24. November 1971 bestieg ein Mann namens Dan Cooper eine Boeing 727, die einen Inlandsflug zwischen Portland und Seattle wollte. Ist daher nichts Ungewöhnliches, aber als Cooper dieses Flugzeug in seine Gewalt brachte, ereignete sich die einzige Flugzeugentführung in den USA, die niemals aufgeklärt werden konnte. In Seattle erhielt Cooper $200.000 Lösegeld und sprang auf dem Weiterflug aus 3000 Metern Höhe einfach mit einem Fallschirm und mit dem Lösegeld ab. Was ist aus ihm geworden? Niemand weiß es und vermutlich heißt Dan Cooper auch nicht Dan Cooper, sondern lässt oder ließ sich unter seinem richtigen Namen mit dem Lösegeld richtig.
Hä? Crazy.
Das ist verrückt.
Hab ich auch noch nie gehört. Aber wie, was war das für ein Flugzeug? Wie springst du da einfach raus?
Wahrscheinlich.
Weil du kannst auch im normalen Flugzeug, also in so einem Linienflugzeug, kannst du da nicht die Tür aufmachen während der Fahrt.
In der Fahrt, so, ja, stimmt. Ja, aber scheinbar doch. Also 3000 Meter müsste ja, vielleicht ist er auch durch, du kommst ja von dem, wo die Passagiere sind, kommst du ja runter in den Gepäckraum. Vielleicht ist er da rausgehüpft.
Aber schon natürlich, also wenn das, na gut, es wird schon stimmen, aber natürlich crazy, einfach mit dem Fallschirm zu sagen, okay, ciao. Und dann, ich meine, klar, ey, wie sollen die den finden, ne? Krass. Ja, schon verrückt. Es gibt aber noch eine andere, es gibt noch einen großen anderen mysteriösen Flugzeugfall, diese Malaysia Airlines oder wie heißt es, die da, weißt du, diese Maschine, die halt nie aufgetaucht ist wieder, die da irgendwo zwischen, weiß ich nicht, so Singapur oder irgendwo auf der Ecke, wo sie nochmal so ein Radar, also dann haben die Transponder irgendwie abgeschaltet und seitdem ist das Ding weg einfach.
Okay.
Und sie haben dann immer noch so, sozusagen so Radaraufnahmen irgendwie, oder das Flugzeug sendet halt auch, wenn du den Transponder abschaltest, sendet das halt in bestimmten Abständen so Signale an irgendwelche Satelliten. Und dementsprechend konnten sie so ungefähr, oder glauben sie so ungefähr, die Flugroute nachvollziehen zu können. Das Ding ist halt so nach Süden abgedreht, Richtung, im Grunde genommen so zwischen Australien und dann Arktis da unten irgendwie. Aber das Ding ist, die haben das Ding nie wieder, also das ist einfach weg. das ganze Ding. Die haben einmal irgendwo dann vor der ostafrikanischen Küste haben die irgendwie so ein paar Trümmerteile gefunden, wo sie sich aber auch nicht sicher sind, ob es von dem Flugzeug ist. Und das Ding ist einfach weg. Bis heute. Nie wieder aufgetaucht. Okay. Finde ich einfach krass. Und das war eine Dings, also eine Boeing 777. Also richtig großes Flugzeug halt.
Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Wie heißt denn das? MH340, glaube ich, war die Flugnummer. Gibt es 1000? 370. MH370.
Ist das das Vorbild für Lost oder was?
Ja, ein bisschen. Also nicht das Vorbild, weil es war halt vor 4-5 Jahren oder wann das war, wann das Ding.
Okay. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Gibt es auch krasse Reportagen drüber. Es ist wirklich, du guckst dir das an und denkst so, wie kann das sein? Also das kann doch nicht angehen, dass so ein Flugzeug einfach weg ist. Es ist verschwunden.
Ja, das wissen doch auch die Fluggäste. Was mit denen?
Naja, ich meine, das Ding wird abgestürzt sein irgendwann. Also die Theorie ist, es gab wohl so gewisse Hinweise, dass der Pilot irgendwie angeblich nicht so ganz koscher war so, und die gängigste Theorie ist, glaube ich, dass der quasi das Flugzeug halt umgelenkt hat und einfach so lange geflogen, bis das Benzin alle war, und dann ist die ganze Kiste halt abgeschmiert. Aber ja, man weiß es halt nicht. Und naja, keine Ahnung. Gut, aber ist ja auch nichts mit der Entführung zu tun. Nur da musste ich gerade dran denken. Aber ja, gut. Ich meine, dumm für den Typen jetzt, dass er nicht mehr Kohle genommen hat wahrscheinlich. Weil die, was hast du gesagt, 200.000?
Weil das kommt ja nicht weit. Ja, aber 1971 bist du mit 200.000.
Ja, okay.
Bist du schon weit gekommen.
Wenn du dir 1971 dann für 200.000 Dollar Microsoft-Aktien gekauft hast, dann...
Ja, oder Intel-Aktien.
Oder Amazon. Ja.
Oder Twitter gekauft damals. Ja.
Dann wärst du fein raus.
Richtig weit vorne. Ja, das war's schon für 1971.
Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr unser neues Format findet.
Ja, wir lesen die auch alle. Wir die auch.
Ja. Und falls ihr noch ein super Ereignis für 1963 habt, dann schreibt's auch rein.
Ah. Ja, schön. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr, nächsten Mal.
Das wäre geil, wir machen das jetzt nur einmal im Jahr. Jedes Jahr kommt eine neue Folge raus.
Können wir uns immer freuen. Bis zum nächsten Mal. Und wir gucken, ob wir nochmal sowas machen oder ob Tim ein völlig neues Format aus dem Hut zaubert.
Mal sehen.
Mal sehen, man weiß es nicht.
Alright. Cool.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.